HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Mein Gast ist heute Annette Hess. Sagt Ihnen vielleicht erstmal nicht mal was, aber sie hat einen sehr, sehr einsamen Job. Sie schreibt Drehbücher und wenn das Ergebnis dann vorliegt, dann haben wir als Fernsehzuschauer alle viel Spaß daran. Zum Beispiel stammen von ihr Krimiserien wie Polizeiruf 110, Soko Köln, Tierärztin Dr. Mertens, Weißensee, Kudamm 56 und 59. Und jetzt hat sie vor kurzem ihren ersten Roman geschrieben. Er heißt Deutsches Haus. Herzlich willkommen hier im HR3 Sonntagstalk. Guten Morgen, Annette Hess.
Hallo.
Wie geht's Ihnen? Sie sitzen in Ihrer Heimatstadt in Hannover.
Ja.
Geht's Ihnen dort gut?
Ja, es geht mir sehr gut. Ich gucke ja auch raus durch Fenster auf den Innenhof. Ich habe ja diesen wahnsinnigen Vorteil, dass ich die ersten 7 Jahre meines Lebens in Hannover mittendrin aufgewachsen bin.
Krass.
Also immer mit meiner Schwester auf der Suche nach Grün. Also Eilenried ist unser großer Stadtwald hier und da sind wir dann immer unterwegs gewesen. Aber wir haben auch sehr viel in Mülltonnen gewühlt. Also das war wahnsinnig spannend.
Auf Neudeutsch würde man das nennen Containering. Warum? Wenn ich fragen darf. Ich kenne Klingelstreich, aber im Mülltonnen wühlen als Kinder ist jetzt mal ein neues Spiel.
Naja, also ich glaube, ich war so ein Pippi Langstrumpf-Fan, also von dieser Fernsehserie. Und die spielt ja Sachensucher zum Beispiel in einer Folge.
Ja.
Und das war mein erklärter Berufswunsch, auch Sachensucherin zu werden. Und dann findet man ja in der Stadt nicht unbedingt auf der Straße was. Und deshalb haben wir halt die Mülltonnen durchwühlt.
Das Spektakulärste, was Sie jemals in hannoveranischen Mülltonnen gefunden haben?
Also es ist schon auch ein bisschen gruselig, weil im Nachbarhaus war eine orthopädische Praxis. Und wir haben dann in den Mülltonnen manchmal so Mullverbände gefunden und so Gips, abgeschnittene Gipse. Also wo man noch sah, dass es von einem Arm war. Oder
gelöste
von
Gipse.
Ja. Genau.
Jetzt sind Sie keine Sachensucherin geworden, sondern eine Geschichtenerzählerin. Ich habe Sie gerade als Drehbuchautorin vorgestellt mit all den Formaten, die vielleicht der eine oder die andere HR3-Hörerin gesehen, genossen und damit Zeit vorm Fernseher verbracht hat. Jetzt ist Ihr erstes Buch raus. Es heißt Deutsches Haus, erschienen bei Ullstein. Wie ist es denn um dieses deutsche Haus zurzeit bestellt, wenn wir auf unser Land mal blicken?
Oh, das ist jetzt aber gleich eine umfassende Frage nach den Mülltonnen.
Ja, wir steigen direkt ein, Frau Hess.
Auch direkt den Bezug herstellen. Also ja, es ist interessant, das ist ja ein historischer Roman, der in den 60er Jahren spielt, Anfang der 60er Jahre in Frankfurt. Und es geht um die Auschwitz-Prozesse, also um eins der größten Verbrechen, die Menschen je begangen haben.
Hauptfigur ist die junge Frankfurterin Eva, die als Übersetzerin für Polnisch eben genau bei diesen Prozessen tätig ist.
Ganz genau. Und die Keimzelle dieses Holocaust war Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Und ich habe eben beim Schreiben immer wieder diese Parallelen so erschrocken wahrgenommen. Also wenn ich dann mich abends vor den Fernseher gesetzt habe nach dem Schreiben und dann kamen die AfD-Umfrageergebnisse durch, dann hat es mich schon gegruselt oder gruselt mich weiterhin. Und ich versuche auch so auf meine Art, also mit meinen Geschichten da gegenzusteuern oder irgendwas zu bewegen in den Köpfen.
Jetzt sind wir schon drin im Thema, ja. Wenn Sie eben auf dieses Deutschland schauen. Wir haben gerade Weißensee und Kudamm als Serien auch genannt, bei denen und für die Sie das Drehbuch geschrieben haben. Jetzt eben auch ein sehr deutsches Thema natürlich, die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt. Deutschland ist immer wieder Thema Ihrer literarischen, Ihrer kreativen Arbeit. Warum kommen Sie darauf immer wieder zurück?
Also mich interessieren meine Wurzeln, also mich interessieren meine Eltern, meine Großeltern, warum ich heute so bin, wie ich bin. Also ich beschäftige mich auch mit diesen Traumata, die also unwissentlich über Generationen dann weitergegeben werden. Also wenn das zum Beispiel heute 20-jährige Mädchen unter Panikattacken leiden, obwohl also wo es keinen erkennbaren Grund gibt. Und dann bekommt man heraus, dass eben die Großmutter, also es ist jetzt ein bisschen simples Beispiel vielleicht, aber dass die Großmutter vergewaltigt worden ist. Aber solche Beispiele gibt es immer wieder. Also diese, mich interessiert das Leben in seiner Gänze, ja, und die Biografien von Menschen sowieso. Auch wenn ich jemanden kennenlerne, interessiert mich immer wahnsinnig, was der so für einen Weg gegangen ist.
Wir wollen heute, liebe Frau Hess, Ihren Weg ein bisschen genauer kennenlernen und freuen uns, dass Sie unser Gast sind beim HR3 Sonntagstalk. Das bleiben Sie auch bis 12 Uhr. Schön, dass Sie da sind. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und laut Umfrage, die Ende November veröffentlicht wurde, sagen 40% junger Deutscher so zwischen 18 und 24, dass sie wenig bis gar nichts über den Holocaust wissen. Also das überrascht mich sehr. Deswegen haben wir uns Annette Hess eingeladen. Sie ist Drehbuchautorin, Grimme-Preisträgerin und hat ihren ersten Roman geschrieben. Deutsches Haus heißt es. Spielt 1963, das Jahr der Auschwitz-Prozesse. Und im Mittelpunkt dieses Romans steht die junge Frankfurterin Eva, die als Übersetzerin eben an diesem ersten Auschwitz-Prozess teilnimmt. Und Frau Hess, erschreckt Sie das, wenn Sie die Zahlen dieser Umfrage dann hören?
Ja, unbedingt. Also sonst hätte ich auch dieses Buch nicht geschrieben. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass es auch in Israel so ist. Also ich habe, worüber ich unglaublich glücklich bin, es wird in Israel erscheinen, dieses Buch, nämlich genau aus diesem Grund. Also dass auch da so eine Ermüdung gibt, also dass diese Aufarbeitung eingeschlafen ist. Also das kann man ja auch verstehen. Also dass die Lebenswelt der Jugendlichen heute ist eine andere. Also gut, meine Töchter, die sind 20 und 18, die sind natürlich geprägt durch meine Recherchen oder ich erzähle ihnen das immer. Mhm. Aber ich frage dann auch immer nach, sag mal, und habt ihr das eigentlich in der Schule noch? Und also ich weiß zum Beispiel jetzt durch meine Lesungen erzählen mir dann auch Leute, die aus dem Osten stammen, dass es da zum Beispiel eine Verpflichtung gab, nach Buchenwald zu fahren, also so in den 70er, 80er Jahren.
Die Diskussion gibt es ja auch immer mal wieder, dass man sagt, okay, für Abschlussjahrgänge, 10. Klasse oder Abi-Jahrgänge, nicht nur für Geschichtskurse, sollte das eben auch eine Verpflichtung sein, eines der Gedenkstätten oder eines der Lager tatsächlich zu besuchen. Die gesellschaftspolitische Diskussion gibt es. Was halten Sie davon?
Finde ich richtig. Also eigentlich finde ich natürlich alle so Auflagen oder Zwang oder so, das kann ja auch immer zum Gegenteil führen, sieht man ja auch. Im Osten zum Beispiel ist es ja ein Erklärversuch, warum da gerade ausgerechnet das Rechte wieder so hervorbricht. Also dass es im Grunde immer so in Wellenbewegungen geht in Gesellschaften. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also das kann man ja auch immer schlecht überprüfen.
War denn eine Motivation, Deutsches Haus zu schreiben, eben doch nochmal den Blick auf Geschichte zu wenden? Oder ging es eher darum zu schauen, wie sind Verstrickungen innerhalb von Familien? Denn Geschichte ist ja auch immer Familiengeschichte.
Also ich gehe ja sowieso nicht von außen an meine Stoffe ran, sondern immer aus einer eigenen Vision heraus oder was mich fasziniert oder also intuitiv suche ich meine Stoffe. War bei Weißen See so, ist bei Kudamm so gewesen und beim Deutschen Haus auch. Also das beschäftigt mich, also genau wie Sie sagen, also dieses, was haben eigentlich meine Eltern getan, beziehungsweise die waren ja Kinder oder eben meine Großeltern, die ich nicht mehr fragen kann. Diese Beschäftigung damit war absolut der Auslöser für dieses Buch. Und dann ist es aber so, dass ich schon versuche, so zu erzählen, dass es auch andere interessiert und nicht nur mich selber. Also das ist auch eine.
Das ist bei den Preisen, die Sie schon gewonnen haben, gelingt es Ihnen ja immer. Das heißt, Sie nehmen dann aber einen Kern, wie eine kleine Saat oder eine Pflanze, die sich dann öffnet und ganz, ganz weit verzweigt.
Ja.
Was ist das bei Deutsches Haus?
Also es sind die Figuren, also das hat auch manchmal was Magisches. Eigentlich bin ich ein sehr bodenständiger, wenig spiritueller Mensch. Aber wenn man so einen Kern hat, diese junge Frau, die komplett ahnungslos ist, so wie es auch war, diese junge Generation in den 60er Jahren, hat mir meine Mutter bestätigt, die damals eben Mitte 20 war. Die haben sich mit Nestbau, Kinderkriegen, hat der Mann eine gute Arbeit beschäftigt und an denen ist wirklich dieser Prozess komplett auch vorbeigegangen. Oder Auschwitz, ja, was soll das sein und so. Die sind eigentlich erst durch die Serie Holocaust zum Beispiel wirklich darauf aufmerksam gemacht worden.
Ist ja aus heutiger Sicht unvorstellbar. Aber die ersten 18 Jahre nach dem Krieg haben, wie Sie gerade sagen, alle wieder angefangen aufzubauen, haben nicht zurück, sondern nach vorne geschaut. Und eigentlich ist ja erst mit 1963 dann der Deckel tatsächlich gelüftet worden.
Absolut. Also das war ein Meilenstein und im Grunde auch die Keimzelle dann für die 68er-Bewegung. Und damals vor dem Prozess waren 70% der Deutschen dagegen. Also haben das für Verschwendung von Steuergeldern gehalten. Was soll das noch? Also das ist lange her. Wir gucken jetzt nach vorn. Und vor allen Dingen, was ich immer wahnsinnig gefährlich finde, übrigens auch heute und jederzeit, ist dieser Begriff Kriegsverbrechen. Das läuft unter Kriegsverbrechen, was da in Auschwitz passiert ist, weil es ja während des Zweiten Weltkriegs war. Aber das entschuldigt schon so ein bisschen immer. Ne? Also naja gut, Krieg, sowieso eine Ausnahmesituation und das ist ja auch ein Gegner. Na gut, den können wir dann auch foltern, quälen und vergewaltigen.
Aber Parteien, die das veranlasst haben, sind ja von Bürgern und Bürgerinnen tatsächlich dann gewählt worden. Also wir kennen die Endpunkte von Gewalt. Auschwitz ist der Endpunkt von Gewalt, aber sie werfen ja eben auch nochmal in Deutsches Haus auch nochmal die Punkte auf Anfänge von Gewalt, ja. Wo hat man weggeschaut, wo hat man nichts wissen wollen, nichts wissen können vielleicht auch. Und ich freue mich, dass Sie unser Gast des Tages heute sind im HR3 Sonntagstalk und wir müssen gleich mal klären, wie denn Annette Hess selber in Geschichte war. So, wir sagen vieles zu Annette Hess, unserem Sonntagsgast heute, aber nicht au revoir oder ciao, denn die Drehbuchautorin ist ja Expertin für historische Stoffe. Ich habe schon erzählt, Fernsehserien wie Weißensee zum Beispiel spielt ja in der untergehenden DDR der 80er. Dafür haben sie die Drehbücher der ersten drei Staffeln geschrieben, aber auch für die Dreiteiler Kudamm 56 und 59. Diese Drehbücher stammen von ihnen. Diese Serie spielt im Wirtschaftswunder Deutschland der 50er. Jahre. Waren Sie eigentlich gut in Geschichte, Frau Hess? Muss man ja eigentlich, oder? Wenn der erste Roman dann auch noch heißt Deutsches Haus.
Also ich war unglaublich schlecht. Ich konnte mir nichts merken. Ich habe mich zu Tode gelangweilt. Also ich weiß nicht, ob Sie das kennen, so Langeweile, die wirklich körperlich wehtut. Ja. Man sitzt da und guckt.
Ich kenne das aus der Oper.
Ja, das.
Und wenn Sie so spinnenwebartig früher im Unterricht so etwas vorne zwischen Stirn und Ohren so breit macht, kenne ich.
Also das war leider, ich kann mich an nicht eine einzige faszinierende Geschichtsstunde erinnern, weil das wirklich dieser Stoff da so runtergerattert wurde und es immer nie so Bezüge gab zu den Schülern, die da saßen. Es war einfach ein wahnsinnig schlecht gemachter Unterricht. Also ich glaube, vielleicht war das sogar unterschwellig für mich eine Motivation für diese ganzen historischen Stoffe.
Dann setzen Sie sich aber nochmal hin und haben sich alle Bänder nochmal angehört der Auschwitz-Prozesse. Alle Aussagen. Wenn das Ihr Geschichtslehrer oder Ihre Geschichtslehrerin wüsste.
Ja, stimmt. Aber das sind ja dann wirklich die Menschen, also die Betroffenen, die Beteiligten. Also das kann man ja gar nicht langweilig finden. Also ich gucke fast nicht mehr so fiktionale Sachen, sondern nur noch Dokumentation oder höhere Dokumentation an, weil ich das, also das wahre Leben, es gibt nichts Spannenderes.
Opfer haben berichtet natürlich eben, es gab Aufzeichnungen, von denen Menschen gesagt haben, das kann nicht wahr sein, was wir dort hören. Was hat das mit Ihnen gemacht, sich die Protokolle anzuhören?
Also es hat zum Beispiel das eine gemacht, ich hätte vorher gesagt, doch, eben mit Auschwitz, ich kenne mich da gut aus, ich weiß, habe so viel schon darüber gelesen und weiß Bescheid, aber wenn man sich das anhört, da habe ich einfach auch relativ schnell gemerkt, ich weiß es nämlich nicht oder man verdrängt es dann auch wieder, dieses Ausmaß der Vernichtung, das ist mir einfach nochmal wieder klar geworden. Also dass da wirklich, also man spricht dann immer von dieser von Menschen gemachten Hölle. Und das sagt sich so schnell, aber es war eben genau so. Mhm. Also was mich eben auch erschreckt hat, beziehungsweise sich nochmal bestätigt hat, dass die allermeisten dieser Offiziere, die da gedient haben, eben Menschen waren wie du und ich und keine Psychopathen. Also das war nur ein ganz kleiner Bruchteil. Und deshalb auch dieses kann jederzeit wieder passieren, davon bin ich überzeugt.
Kann man sich vorbereiten, wenn man alleine mit den Aussagen der Holocaust-Überlebenden dann ist in den Gehörgängen? Ich meine, Sie hatten davor dann Alltag, danach, Sie sagen, Sie haben zwei Töchter. Es gibt da natürlich auch einen normalen Familienalltag für Sie als Autorin. Wie geht das? Kopfhörer ab und dann wieder eintauchen in die normale Welt heute?
Also da muss ich dann sagen, bin ich schon professionell genug, also dass ich da hin und her schalten kann, weil dieser Schreibprozess bedeutet ja auch so Eintauchen in eine andere Welt oder eine ganz andere Konzentration. Also deshalb schiebe ich das auch meistens unfassbar lange hinaus, bis ich mich hinsetze und anfange zu schreiben.
Abgabetermin steht und dann werden Sie nervös?
Inzwischen kann ich es ja auch schon fast auf die Minute genau sagen, du musst um 8:45 morgen anfangen, sonst schaffst du das mit diesem Exposé nicht bis nächsten Montag. Also das leider kann ich das jetzt schon so. Ja, also das kann ich schon, dieses Hin- und Herschalten, aber trotzdem hat mich das natürlich wahnsinnig begleitet. Es geht zum Beispiel um einen Friseursalon in dem Roman, der spielt eine relativ wichtige Rolle. Und mir ist dann aufgefallen, dass an meiner Wand so ein Diorama heißt, das sind diese so leicht dreidimensionalen Klebebildchen, die man so im Erzgebirge kaufen kann, gibt so Werkstätten und so. Und da habe ich gesagt, Mensch, ich habe hier ja einen Friseursalon hängen, also der auch so ein bisschen ostig aussieht. Und dann, also irgendwie werde ich auch inspiriert von den Sachen, die um mich herum sind. Oder diese Zeugen, die haben mich teilweise auch begleitet. Ich habe natürlich auch recherchiert, was aus denen geworden ist, ob die noch leben. Also man findet auch über einige Wikipedia-Einträge zum Beispiel. Mhm. Also natürlich lebe ich damit dann auch. Ja.
Unser Gast ist heute die Autorin Annette Hess. Die hat Drehbücher geschrieben, unter anderem für Weißensee, Kudamm 56 und 59 oder für Filme wie zum Beispiel Die Frau vom Checkpoint Charlie. Hier ist der HR3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Der Name Annette Hess ist eigentlich schon sowas wie ein Gütesiegel. Auf jeden Fall, wenn man sich in der Branche der Drehbuchautoren und Autoren auskennt. Ihr erster Roman ist sogar noch vor Erscheinen ein Bestseller und vorab, korrigieren Sie mich, in 13 oder 14 Ländern schon verkauft worden. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Frau Hess, Gratulation.
Ja.
Läuft, oder?
Ja, doch.
Läuft.
Das ist auch sehr überraschend gewesen. Ich bin ja auch völlig neu in diesem Buchgeschäft. Man denkt irgendwie, ja, schreiben und schreiben, das kann ja nicht so doll anders sein. Mhm. Aber es ist doch, also es wird auch sehr viel anders mit einem umgegangen. Also ich merke das auch so bei Leuten, die nicht wissen, also die allermeisten wissen ja nicht, was eine Drehbuchautorin ist, wenn man sagt, ja, ich schreibe fürs Fernsehen und so. Aha, die denken dann, ich bin so ein Skriptgirl und sitze neben der Kamera und mache immer so einen Haken auf einer Liste. Also wenn ich dann sage, nee, ich denke mir das schon, die Geschichten aus und die schreibe die Dialoge und so, was? Ach, das wusste ich ja gar nicht. Das ist so, die meisten denken, der Regisseur sagt den Schauspielern, hier ist die Küche und streitet euch mal ordentlich. Dann wird das aufgenommen. Also das, wirklich. Und bei Büchern.
Jetzt kriegen sie den Respekt, auf den sie all die Jahre gewartet haben. Jetzt gibt es den Fahrer, den roten Teppich, Stylistin und Maske, oder?
Nee, das jetzt auch nicht. Ich meine wirklich von dem... ich sage jetzt einfach mal meinem Publikum, also den Fernsehzuschauern, die wollen ja dann auch immer wissen, und treffen sie auch die Schauspieler und so, das ist viel interessanter als irgendwie, dass ich mir da bei Kudamm irgendwie, Entschuldigung, einen Arsch aufgerissen habe, um dir da eine ordentliche Geschichte hinzuschreiben. Und jetzt bei so einem Buch, also das beeindruckt die Menschen total, also dass man so 360 Seiten gefüllt hat einfach.
Dass man diese Langstrecke, diesen Marathon da tatsächlich ausgehalten hat. Aber komisch, dass man sich unter der Tätigkeit einer Romanautorin dann doch noch mehr vorstellen kann als bei einer Drehbuchautorin. Was ist denn für Sie die größte Herausforderung, wenn Sie beide Tätigkeiten miteinander vergleichen?
Also beim Drehbuchschreiben, gut, das kann ich inzwischen und ich mag das auch sehr, also so begrenzt zu werden. Also wenn mir jemand sagt, du hast dafür jetzt nur 2 Millionen oder so, dann fange ich an zu sagen, okay, und dann mache ich ein Kammerspiel. Also das
2 Millionen Zeichen oder an Honorar? Reden wir über Honorar?
Budget zum Beispiel. Also ich meine, zum Beispiel bei historischen Filmen ist das immer ein Riesenthema, weil die sind sehr teuer, man muss diese Welten.
Also wenn Sie Welten schaffen, müssen Sie gleichzeitig denken, passt das ins Budget?
Absolut.
Also eine Szene kann ich einfach, in New York oder auf Hawaii spielen, weil wenn die Kosten das nicht drin sind, muss es doch im Hunsrück sein, oder?
Also zum Beispiel für die dritte Staffel von Weißensee, da gibt es ja den Martin Kupfer als Hauptfigur, der erst Polizist ist, dann arbeitet er in der Tischlerei, also er wird dann auch entlassen als Polizist. Und dann hatte ich für die dritte Staffel, habe ich gedacht, jetzt ärgere ich mal die Produzenten, als es um diese Konzeption ging, also es war eigentlich so mehr so ein April-Scherz. Und habe dann in diese Konzeption reingeschrieben, dass der jetzt als Taxifahrer arbeitet. Wer nicht vom Fach ist, kann dann nichts mit anfangen, warum das eine Katastrophe ist. Aber das heißt ja, dass jemand in einem Auto sitzt und durch viele Straßen fährt. Da müssen also DDR, ja erstmal das und DDR 1990, das muss dann gefunden werden. Ne? Also das gibt es ja auch gar nicht mehr. Also deshalb sieht man auch immer wieder denselben Laden oder man kann auch mit der Kamera dann eben nicht mitschwenken mit den Leuten, weil man die Straße nicht mehr runterfilmen kann.
Haben Sie es aufgelöst bei der Produzentin Regina Ziegler oder liegt die noch mit Herzinfarkt
im
Kino? Was ist denn der Tipp für alle Studenten in Hessen, die vielleicht gerade im Verzug sind mit ihrer Seminararbeit? Sie haben auch gesagt, es gibt immer wieder Abgabetermine, die haben Sie auch als Drehbuchautorin. So ein Termin rückt näher, es läuft nicht. Tipps vom Profi?
es läuft nicht, weiterschreiben. Einfach weiterschreiben. Also ich sage mir dann immer, es liest ja auch erstmal keiner. Ich bin ja erstmal alleine mit dem Quatsch, den ich hier schreibe. Aber es ist wirklich so wie so ein, glaube beim Laufen auch, ne? Wenn man merkt, ich kann jetzt eigentlich nicht mehr.
Da gehöre ich immer zu denen, die aufhören.
Ja, da würde ich auch aufhören. Aber wirklich über diese Durststrecken rüber schreiben. Ne? Und was übrigens auch hilft, ist kauen. Sachen kauen. Also Möhren oder Kaugummi, weil das regt wirklich so ein bisschen den
Ich habe neulich jetzt vom Studenten gehört, der hat sich Kopfhörer aufgesetzt und da gibt es so eine Art, wie so eine Art Brain-Musik. Vielleicht nimmt er auch irgendwelche Drogen und hat mir das nur als Musik verkauft. Aber es gibt wohl ganz bestimmte Songs, die diese Kreativität fördern sollen.
Ach.
Ich werde ihm mal Karotten empfehlen und sie probieren vielleicht mal diese Songs dann aus.
Ja, oder
also weiterschreiben, auch zu ignorieren tatsächlich, wenn es nicht läuft, wenn es schlecht ist und wenn man damit nicht zufrieden ist, was man dann auf dem Laptop sieht.
Genau. Ja, einfach die Angst überwinden, da auch Fehler zu machen oder Blödsinn zu schreiben oder sich zu wiederholen.
Sagt Annette Hess, erfolgreiche Drehbuchautorin, Autorin ihres ersten Romans, der mittlerweile in 14 Ländern verkauft wurde. Wir können es ruhig sagen, auf die Tipps konnte man vielleicht dann doch mal hören. Ja, gleich mehr mit Ihnen, liebe Annette Hess, hier im hr3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Unser Gast an diesem Sonntag ist Annette Hess, Drehbuchautorin, Autorin und jetzt irgendwie Hess für alle. Ja, erster Roman ist draußen, Deutsches Haus heißt es, läuft sehr erfolgreich, bei Ullstein ist es erschienen. Eva Bruns ist die Hauptfigur im Buch und zu Hause wird beharrlich geschwiegen über all das, was im Krieg, im Zweiten Weltkrieg passiert ist und was im Dritten Reich passiert ist. Es ist Wirtschaftswunderzeit, also vieles boomt, eitel Sonnenschein, das Nest wird gebaut, aber eben auch Verdrängung. Wie war der Umgang mit der Zeit des Zweiten Weltkrieges bei Ihnen, in Ihrer Familie? Offenheit oder Schweigen?
Also wie schon gesagt, ist ja meine Mutter eine gewisse Inspiration gewesen für diese Figur der Eva, die eben auch kommt aus einer Bauernfamilie. Da wurde natürlich überhaupt nicht über Politik geredet, da wurde gearbeitet. Da wurde auch nicht über diese Nazi-Zeit geredet, da wurde aufs Feld gegangen. Und die andere Seite, mein Vater, also mein Großvater war Polizist und das ist jetzt nicht ganz unwichtig, weil ich glaube, dass das letztlich auch so eine Inspiration war für mich, dieses Buch zu schreiben, weil er Polizist war in Polen von 1939 bis 1944.
Und Hitlers Stellvertreter trug ja auch ihren Nachnamen. Kann ich mir auch vorstellen, dass Sie dort darauf öfter mal angesprochen worden sind.
Genau. Und mein Großvater hat sich zum Beispiel immer vorgestellt mit, ja, Hess, nicht verwandt und nicht verschwägert. Also das hat er immer so scherzhaft hinterhergeschoben. Mhm. Ja, dieser Name ist mir übrigens auch sehr bewusst. Ich musste mal, als ich gejobbt habe für so eine Sendung, bei jüdischen Gemeinden anrufen.
Und mit dem Namen Hess, sind Sie durchgestellt worden?
Ja, ich habe dann übrigens recherchiert, ging damals noch nicht, gab es kein Google. Jetzt weiß ich aber, dass das übrigens auch ein jüdischer Name ist oder gar nicht selten. Also so von daher hätte ich mich da gar nicht so schämen müssen. Ja, und mein Großvater hat natürlich nie darüber gesprochen, was in dieser Zeit gewesen ist, sondern immer nur über die 50er Jahre, als er dann irgendwelche, weiß ich nicht, Einbrecher gefangen hat oder was.
Aber hätten unsere Großeltern Eltern eben auch zu den Mutigen gehört, dann hätten wir es, glaube ich, bestimmt gewusst.
Wobei, da habe ich jetzt auch ganz oft gehört, werden dann immer so Legenden in Familien erzählt, die gar nicht stimmen. Also die werden dann immer größer, ja, und die haben dann diese jüdische Familie, die haben denen geholfen oder die haben die versteckt und so. Also interessanterweise sogar bei Familien, wo es eher gegenteilig war. Also es werden dann auch so Mythen gestrickt und ich habe auch, ich habe ja jetzt viele Reaktionen schon bekommen auf das Buch, was ganz toll ist. Einerseits, andererseits natürlich auch schmerzhaft von Leuten so meiner Generation, also die jetzt so um die 50 sind und deren Eltern alt sind oder sterben und die sagen, Mensch, die haben mir auch nie von den Großeltern erzählt. Und da hat mir eine bei Facebook zum Beispiel geschrieben, dass ihr Großvater, der war in Scharkow in diesem Sonderkommando im Krieg und der hat sich während dieses Auschwitz-Prozesses in einem Frankfurter Hotelzimmer erhängt. Ich kenne die Frau nicht, ne? Das hat sie mir geschrieben.
Weil er die Scham nicht ausgehalten hat.
Genau. Sie hat das Buch gelesen, ne? Und es geht davon aus, er hat da gesessen. Sie sieht ihn vor sich, wie ihr Großvater da sitzt bei diesem Prozess und ins Hotelzimmer geht und sagt, ich kann mit dieser Schuld kann ich nicht weiterleben. Und das Interessante ist aber auch, dass ihr Vater, also dessen Sohn, da immer davon ausgeht, bis heute davon ausgeht, das hat er gemacht, weil er so stark Migräne hatte. Also weil er immer so Kopfschmerzen hatte.
Das ist vielleicht die Legende, die dann die Mutter weitererzählt hat. Das weiß man ja nicht. Ich glaube, viele von uns kennen diese Geschichten, diese Andeutungen. In meiner Familie waren es auch immer nur 2, 3. Ansonsten gab es eben eher den großen Teppich des Schweigens, unter den alles gestopft wurde. Und ich glaube eben, viele stolpern auch heute noch über die Huckel oder Hügel unter ihren Teppichen. Das ist ja eben auch das Spannende, wenn man sagt, man möchte es genauer wissen, weil natürlich hat der Opa nichts erzählt, aber haben wir auch nachgefragt. Das ist ja etwas, was vielleicht dann den Enkeln oder den Urenkeln dann schon wieder leichter fällt. Es gibt ja auch Ämter in Berlin, da kann man genau, wenn man weiß, wer war wann wo, diese Informationen einreichen und bekommt dann die Antworten, die einem noch fehlen. Wir reden heute über das Deutsche Haus, Ihren ersten Roman, liebe Annette Hess. Und jetzt habe ich es eben schon angekündigt, jetzt haben wir doch noch über was anderes gesprochen. Aber gleich reden wir über Eva Bruns, okay? Die Hauptfigur in Ihrem ersten Roman. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und unser Gast, Annette Hess, stammt aus Hannover. Und mit so einer norddeutschen Unaufgeregtheit nimmt sie sich immer wieder hochemotionale, verstörende Themen vor, wie zum Beispiel die Auschwitz-Prozesse. Und ihr erster Roman, der sich eben genau damit beschäftigt, heißt Deutsches Haus. So hieß eben auch oder heißt in ihrem Roman die Gastwirtschaft, die Eltern der Hauptfigur betreiben. Und diese Hauptfigur ist die junge Übersetzerin Eva Bruns, kommt aus Frankfurt. Was ist das eigentlich für ein Mensch, diese Eva?
Also zu Beginn des Romans ist sie eine ganz unsichere Frau, die, wie es damals hieß, fast schon ein spätes Mädchen mit 24 Jahren, die darauf hofft, von einem reichen Versandhauserben geheiratet zu werden, also so ein bisschen Lore-Roman-mäßig, die sich sehr wohlfühlt in ihrer Familie, sich mit ihrem Vater gut versteht, sich beschützt fühlt. Sie hat einen kleinen Bruder und eine ältere Schwester, die ist ein bisschen schwierig, die ist ein bisschen sperrig, aber also sind alle sehr miteinander verbunden, eine warme Familie. Aber unterschwellig spürt sie schon, dass irgendwas nicht in Ordnung ist.
Also sie arbeitet, wer jetzt später eingeschaltet hat, nur noch die kurze Information, als Übersetzerin fürs Polnische bei den Auschwitz-Prozessen hier in Frankfurt. Ne?
Genau, aber da kommt sie ja eben auch nur durch einen Zufall hin zu dieser Arbeit, weil normalerweise übersetzt sie Verträge, Gebrauchsanweisungen oder eben bei so Schadensersatz. Prozessen und sie wird dann am dritten Advent aus einem Essen, wo der Verlobte sich vorstellt, der Familie, wird sie angerufen von ihrem Chef, es wäre ganz dringend. Sie wird in ein Büro der Staatsanwaltschaft gebeten, weil ein Dolmetscher ausgefallen ist und sie geht davon aus, ja, es ist wieder diese Maschinenteile aus Polen, die nicht funktionieren oder irgendwas. Und kommt in dieses Büro und setzt sich da an den Tisch und es sitzt da ja ein älterer Herr gegenüber, ein Pole, und der fängt an zu berichten. Und während sie übersetzt, was er berichtet, merkt sie, ich bin hier ganz woanders gelandet. Er spricht nämlich darüber, über die ersten Versuche in Auschwitz mit Giftgas.
So in und sie ist nicht vorbereitet und wird das erste Mal mit Aussagen dieser Art und dem Leid natürlich auch dann konfrontiert.
Absolut, ja.
Diese schwarzen Löcher, dieses Unwissen, so will ich es mal nennen, das, was Eva Bruns ja in sich trägt, dadurch, dass ihre Familie nichts erzählt hat, diese abgeschnittenen Biografien, die dann ja irgendwann enden und in der Nachkriegszeit dann wieder fortgesetzt werden, da werden ja auch Erfolgsgeschichten dann erzählt. Was macht das mit Eva? Verändert sie sich?
Also sie verändert sich massiv, sie wird erwachsen, würde ich sagen. Also das ist sie reift daran, weil sie fängt dann an zu übersetzen gegen den Widerstand ihrer Eltern, die einen sehr guten Grund haben, ihr das eigentlich ausreden zu wollen, da zu arbeiten, und den Widerstand gegen den Widerstand des Verlobten, der einfach auch so ganz konventionell sagt, also meine Familie ist stadtbekannt, du kannst nicht arbeiten als meine zukünftige Frau, wie sieht denn das aus? Also sie kriegt von allen Seiten Widerstand, sie spürt aber eben, ihre Intuition zieht sie dahin, ich muss mich damit beschäftigen, und sie erfährt dann darüber auch immer mehr, dass sie selber etwas mit diesem Ort Auschwitz verbindet.
Das gesellschaftliche Klima in diesem Nachkriegsdeutschland, in dem Eva Bruns aufwächst, wie würden Sie das beschreiben?
Ja, bigott eben. Also es ist wirklich so erstmal noch unglaublich moralisch so nach außen hin. Also so was die Verteilung, also Emanzipation gab es nicht. ganz klar aufgeteilte Rollen in den Männer-Frauen-Rollen, Gehorsam
Frauen
den
mussten
Eltern
damals über, noch, ja. Glaube ich, von den Männern die Bestätigung bekommen, ne, wenn sie berufstätig sind.
Ja, das war sogar bis
in die 70er,
in die 70er so, ja.
Das Aufbegehren gegen so ein biederes Frauenbild, das war ja auch schon Thema bei Kudamm 56, ne, und 59. Das ist auch ihr Schlüsselthema.
Genau, ja, also das wäre jetzt ein ziemlicher Sprung, da darüber zu sprechen. Aber ich würde mich absolut als Feministin bezeichnen und auch immer mehr. Zum Beispiel, als ich mit 18 Abitur gemacht habe, habe ich gedacht, wir sind alle gleichberechtigt, die Jungs. Also war auch die Zeit, wir sahen auch alle gleich aus. Wir hatten alle einen Parker an, wir hatten alle eine Wrangler-Jeans, wir hatten alle dieselbe Frisur. Also konnte überhaupt nicht Männlein von Weiblein unterscheiden.
Es sei denn, man war Popper.
Genau, ja, das. Obwohl auch da sahen auch manchmal die Mädchen aus wie Jungs.
Also, wenn wir heute schauen auf Bezahlung, sind wir immer noch nicht bei einem Gleichstand.
Ganz genau.
Ja,
also das wollte ich sagen. Ich hätte nie gedacht mit 18, dass wir heute eigentlich wieder so eine Regression haben, also wo es wieder zurückläuft oder es wird überhaupt gar nicht besser. Ich sehe es ja in meiner Branche: 20% der Drehbücher sind nur von Frauen geschrieben. Bei Regie ist es ähnlich. Der einzige Bereich ist Kostüm. Im Film- und Fernsehbereich, wo es eben mehr Frauen als Männer gibt. Also wir haben uns da zu sehr darauf ausgeruht, was unsere Mütter erreicht haben. Also es ist jetzt erreicht, wir haben die Gleichberechtigung und das ist überhaupt nicht so. Also das finde ich
nach wie vor genug Themen, die es gilt dann eben anzusprechen. Ja. Aber eben auch im Roman Deutsches Haus geht es um Emanzipation und wir reden gleich weiter. Unser Gast heute an diesem Sonntag, Annette Hess. Unser Gast an diesem Sonntag ist Annette Hess. Mein Gast, die Drehbuchautorin, ist seit kurzem mit dem, was sie sich ausdenkt, nicht nur im Fernsehen zu sehen, sondern auch in der Buchhandlung kann man ihren ersten Roman kaufen. Deutsches Haus heißt er und Annette Hess steht für unaufgeregt, gut sortierte norddeutsche Hannoveranerin, aber sie konfrontiert uns eben immer wieder mit hochemotionalen, verstörenden Themen aus unserer deutschen Geschichte. Und Deutschland ist eben schon ein Land mit vielen Wunden und Narben, richtig?
Absolut. Aber ich finde es auch toll, also jetzt auch nochmal ganz zurück zu Ihrer Eingangsfrage, zum Beispiel die Flüchtlingswelle und wie damit umgegangen wurde und im Positivsten damit umgegangen wurde. Natürlich werden die negativen Stimmen werden dadurch auch überhöht, weil sie überall zitiert werden. Ne? Aber wenn man dann guckt, die Helfer, die haben nämlich gearbeitet, die standen nicht irgendwo und haben gesagt, das geht überhaupt nicht, wir müssen die Grenzen zumachen und so.
Wie viele Brückenbauer es auch gab in unserem Land, wie viele
also
geholfen
das
haben.
Das ist so großartig oder ich merke es jetzt auch bei meinen Lesungen, also wie viele da sitzen und sagen, das ist so ein wichtiges Buch und es ist so wichtig, da immer wieder drüber zu reden und mit den jungen Leuten drüber zu reden. Also es ist auch ganz toll, wie viele weltoffene Menschen es gibt. Und zum Beispiel bin ich schon auch jemand, ich rede dann auch immer mit Leuten, die erstmal so Blödsinn reden. Also ich versuche dann schon auch immer dahinter zu kommen, wo kommt denn das her? Also diese Angst oder diese Angst vor Fremdem oder die nehmen uns was weg oder so. Also das ist ja auch zutiefst menschlich. Das sind auch keine Psychopathen. Also gut, gibt es natürlich auch. Aber es ist auch zutiefst menschlich, Angst vor Veränderungen zu haben. Und da ist auch sehr viel drüber gesprochen worden, über diesen Ausspruch, man muss die Sorgen der Bürger ernst nehmen oder besorgte Bürger. Ich finde das schon. Also, weil ich glaube, dass nur Gespräch wirklich zu einer Auflösung von Angst führt. Weil es
also
geht nur
Kommunikation
um Angst.
Ist sicherlich immer der Schlüssel. Ob man dann gleich Absolut. Parteien wählen muss, die dann versuchen,
Nein.
demokratische Systeme auch zu
nicht.
Unterwandern,
Nein.
das würde ich jetzt nee. Nochmal bestreiten. Aber das Zeitfenster, über das Sie schreiben, ist ja immer eins im Rückblick. Oder wäre es für Sie auch spannend, über das, was aktuell passiert, zu berichten?
Ich glaube, das könnte ich gar nicht. Also ich könnte mich nicht auf das Wesentliche beschränken. Ich wüsste gar nicht, was ich herauspicken sollte. Oder ich könnte. Also das Tolle ist mit diesen historischen Stoffen, dass ich so mit Abstand auf eine Zeit blicke, auf eine Mentalität, dass ich dann mich auf eine Reise begebe in diese Zeit, also mit der Recherche. Und wenn ich dann in dieser Zeit bin, erfahre ich eigentlich etwas über mich und wieder über die Zeit, in der ich jetzt lebe. Also das ist so interessant, dass es so wie ein Spiegel ist, als ob ich in einen Spiegel gucke. Und dann sehe ich zum Beispiel mit der Emanzipation bei Kudamm 59 zum Beispiel ist ja so eine Figur drin wie dieser Harvey Weinstein. Also das ist auch, wir haben das gedreht, als
es passiert
ist.
Eingeholt von der Aktualität
ja, genau.
sozusagen.
Also das so, diese Filme haben ja, obwohl sie eben in der historischen Kulisse stattfinden, betrifft es uns heute, ja, oder mich. Und ich kann es eben nur so sehen. Ich kann es nur durch den Spiegel erkennen und nicht im Jetzt. Also da wäre ich überfordert.
Dann ist natürlich auch der emotionale Abstand größer, wenn man nochmal zurückblickt. Und gleichzeitig kann man, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, die Emotionalität eben durch den Bezug zum Heute auch wieder entflammen.
Genau.
Geht das eben auch so? Sie sind zurzeit Chefin eines Autorenpools für ein Buch, das, glaube ich, alle unserer Generation darüber und darunter auch gelesen haben. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, also die Kinder, die abrutschen in die Drogenszene, ganz bekannt, Christiane F. Da ist es dann genau das gleiche Vorgehen?
Ja, also die, ich war, glaube ich, 12 oder wann, als ich das erste Mal gelesen habe. Und das hat mich auch seitdem nicht mehr losgelassen. Also ich habe das immer wieder in regelmäßigen Abständen gelesen. Dann habe ich diesen Kinofilm gesehen und dann gibt es ein Hörbuch. Dann war mal irgendwann im Internet, ist dann auch wieder verschwunden, waren dann diese Tonbänder, konnte man sich anhören, nach denen das ja aufgeschrieben wurde, dieses Buch.
Und zwei Stern-Journalisten waren das damals, ne? Ende der 70er Jahre, die, ich glaube, an die 40 Stunden aufgenommen haben.
Genau, ja. Und das konnte ich also auch wieder hören, ne? Also diese Originalstimme von Christiane F. da so übers Ohr. Und dann fand ich diesen Kinofilm, heute mag ich den, weil das schon ein Zeitdokument ist, aber ich fand den damals furchtbar, weil er ja so überhaupt nicht erzählt hat, was alles in diesem Buch steht. Also über ihre Familie, über die Eltern, über diese Gewalt und so, kommt alles nicht vor.
Vernachlässigung, ja, das war schon sehr heftig.
Ja.
Das heißt, sie übertragen es auch aufs Heute oder bleiben sie in der Zeit der Kinder vom Bahnhof Zoo?
Nee, das ist dann auch wieder historisch. Ich meine, das lässt dem Produzenten Oliver Berben die Haare zu Berge stehen, weil er jetzt den Bahnhof Zoo nachbauen muss. Den gibt es ja nicht mehr in der Form. Aber es ist auch wieder diese Zeitreise, auf die wir da gehen, gemeinsam, was übrigens ganz, ganz großen Spaß macht mit diesen fünf jungen Autoren zusammen. Also weil
dann schreiben sie ja eher alleine. Ist ja vielleicht auch eine neue Erfahrung,
genau,
ne? Jetzt Chefin von Fünfen zu sein. Wie ist das?
Großartig. Also ich habe aber sofort, bei dem Thema wusste ich sofort, das möchte ich nicht alleine machen. Ich möchte nicht mit diesen schweren Schicksalen oder mit diesen knallharten Geschichten da von diesen Kindern alleine sein. Und ich brauche eben auch diese andere Generation. Ich meine, die sind jetzt auch nicht mehr blutjunge, die sind so um die 30 oder auch teilweise.
Nee, das ist nicht mehr blutjung. Nee. Aber man denkt natürlich, okay, wer sich die Auschwitz-Prozesse angehört hat, der zuckt gerade mal mit der Wimper bei Kinder vom Bahnhof Zoo. Aber es gibt immer wieder ein anderes emotionales Fenster, was sie dann tatsächlich berührt. Das heißt, sie schreiben wirklich gemeinsam oder einer schreibt und sie gehen nochmal drüber? Wie muss man sich das vorstellen, ganz praktisch?
Also wir treffen uns, dann reden wir über die, werden 8 Folgen und dann haben wir geredet, so wie bauen wir das auf, also über den Bogen und welche Figuren haben wir und so. Also wir haben uns das dem so langsam angenähert. Dann hat jeder für eine Folge eben ein Exposé, also so eine kurze Zusammenfassung geschrieben. Dann haben wir das zusammengefügt und dann gemerkt, das geht überhaupt nicht. Und dann bin ich dann am Ende darüber gegangen und hab das irgendwie so hingebastelt, dass es gestimmt hat. Und jetzt hat jeder dieser Autoren eben ein Buch geschrieben, wo wir dann immer wieder drüber reden. Ich komme jetzt gerade, letzte Woche haben wir uns getroffen in Berlin und zusammengesessen und es gelesen zusammen, die Bücher. Und da kommt ja auch nochmal ganz viele so im Dialog und der stimmt und hier ist es witzig, hier ist es aber langweilig.
Ist eben dann doch schön, wenn man gemeinsam eine Sprache findet, die uns dann als Zuschauer hoffentlich, wenn Fernsehsender gefunden wird von Oliver Berben, dann auch begeistert. Annette Hess, wir gehen in die letzte Runde an diesem Sonntag gleich mit Ihnen. Ich freue mich. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und Annette Hess hat ihren ersten Roman geschrieben. Er heißt Deutsches Haus und ja, ist sicherlich nicht nur im Regal der Buchhandlung ihres Vertrauens zu finden. Kann man sicherlich auch online bestellen oder sich runterladen auf dem E-Reader. Wie machen Sie das, Frau Hess? Kaufen Sie noch Bücher in der Buchhandlung?
Nein, muss ich gestehen. Aber ich gehe auch sehr gerne.
Ich hoffe, meine Buchhändlerin hört jetzt nicht zu.
Ich kaufe mir eigentlich eher so Bildbände, also so, wo, was mich so inspiriert. Also ich brauche, das ist ganz komisch. Ich habe wirklich zunehmend Probleme damit, so ausgedachte Geschichten zu lesen, weil das ist für mich so ein bisschen Zeitverschwendung. Also ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, weil es gibt natürlich großartige Romane. Also ich zum Beispiel, ich bin ein totaler Fan von dem Christian Kracht. Also den finde ich Hammer. Also von dem lese ich alles. Aber ansonsten höre ich eben so dokumentarische Hörbücher zum Beispiel, also zum Einschlafen. Gibt es auch ein ganz großartiges so von Zeugen des Jahrhunderts. die wirklich, ist auch schon 20 Jahre alt oder so, dieses Hörbuch.
Ja.
9 Stunden, auch wieder schön lang. Wo
das hören Sie immer wieder von vorne, wenn Sie hinten angekommen sind.
Genau, ja, also ich liebe das. Und ich höre es übrigens auch verlangsamt. Also so 75% nur von der... Nein, das ist okay, weil ich gern auch mal dann so zwischendurch nachdenke oder auch so Äußerungen so nachspüre oder so einer Sprache. Also wenn dann so 80-Jährige sprechen, die aus einer
bestimmten... Klingt es nochmal nach.
Ja. Ja.
Beste Fernsehserie für Sie im Moment. Schauen Sie Fernsehen? Sie schreiben fürs Fernsehen, Sie schreiben fürs Kino. Beste Fernsehserie, national, international?
Also ich finde, es gibt jetzt echt einen Overkill an Serien. Deshalb arbeiten wir ja auch an Bahnhof Zoo, um noch eine hinzuzufügen. Ja, und ich gucke natürlich als Profi da drauf und erkenne immer ganz schnell so das Schema auch. Ne? Ach so, und das ist jetzt so erzählt, also es ist ganz selten.
Sie können gar nicht mehr entspannt auf der Couch sitzen und normal gucken, weil das
Nein.
ist für Sie dann Arbeit.
Also für meinen Mann ist es die Hölle, wenn wir zusammen Fernsehen gucken, weil ich das natürlich seziere neben ihm.
Ja.
Das mag, also
die Längen, all das, wenn ich finde ja im deutschen Fernsehserien wird immer so oft erklärt, so ich gehe jetzt zum Kühlschrank, sagt sie, und dann steht sie auf und geht auch zum Kühlschrank.
Genau, also, ja, das ist ja dieses, nein, das ist das Bügelfernsehen auch, ne? Also,
ach so.
Dass man so nicht hingucken muss. Wobei es natürlich auch sein könnte, dass Sie diese Audiodeskription da eingeschaltet haben, Frau Schäfer.
Nee, das habe ich nicht. Nein. Wollen wir noch zum Schluss kurz spielen? Also es ist so ein Entscheidungsspiel, entweder oder. Sie entscheiden sich und sagen vielleicht warum. Was schreiben Sie lieber, erste Zeile oder letzte Zeile?
Beides gleich.
Ja?
Toll, ja.
Gibt es eine größere Herausforderung bei der ersten Zeile? Oder fangen Sie manchmal in der Mitte an und sagen, ach komm, die erste mache ich irgendwann mal?
Also die erste ist halt wahnsinnig... aufregend, also als ob man auf eine Expedition losgesagt, so, Leute, in 6 Monaten bin ich wieder da, ich gehe los und dann aus dem Haus raus. Ne? Also Gott, was da alles so drin liegt. Und der Schluss ist ja nach Hause kommen. Also man ist, also es ist beides eben gleich schön und intensiv, sehr intensiv.
Lieber Dorffest in Dörpe oder lieber Berlinale?
Berlinale. Also weil Dörpe, also Dorffest, die haben ja immer kein Geld auch und so. Nein, in Dörpe bin ich, weil ich eben niemanden sehen will. Ich verstecke mich ja auch vom Briefträger manchmal, damit er mich nicht anspricht oder so.
Das glaubt Ihnen kein Mensch.
Doch, ich habe so einen Schreibtisch, der kann mich halt sehen, der geht so direkt vor meinem Fenster vorbei und manchmal ducke ich mich weg.
Dann sagt er, ach komm, die liegt wieder unter dem Tisch.
Genau.
Lieber Brad Pitt oder lieber Matthias Schweighöfer ein schönes Drehbuch schreiben?
Brad Pitt?
Ja.
Wann? Also nichts gegen Herrn Schweighöfer.
Nein, natürlich nicht. Lieber Oscar oder Grimme-Preis?
Ach, dann lieber Grimme-Preis.
Reden oder schweigen?
Schweigen.
Warum?
Ah, das bringt die Leute zum Reden, das ist das Tolle. Also das habe ich auch erst so in den letzten Jahren gelernt, auch wenn man so Auseinandersetzungen hat. Weil ich habe früher natürlich auch immer gebrüllt und wie kannst du und du. Und inzwischen weiß ich, dass es natürlich viel besser ist, das ist auch schwer, nichts zu sagen.
Das auszuhalten.
Ja, und dann sagen nämlich die Leute selber, ja, du hast ja recht, ich habe das wirklich nicht. Ja, stimmt eigentlich. Also die machen dann deinen Job sozusagen. Ne?
Es sei denn, sagt dann jemand, sag da auch mal was.
Genau, dann auch noch weiter aushalten.
Okay.
Weil dann kommen die Leute mit ihren Geheimnissen raus. Also Schweigen ist eine Waffe. Gott, das habe ich jetzt verraten. Ne? Aber
naja.
Das wissen die wenigsten Leute.
Es kann ja auch eine sehr unangenehme Waffe sein, ne? Wenn es dieses kalte Schweigen wird.
Kennen
vielleicht einige innerhalb aus der Partnerschaft.
Nein,
wenn man dann nach 4 Tagen immer noch nichts sagt.
Nein, aber ich meinte das jetzt auch so in Auseinandersetzungen, wo ich früher immer dazu geneigt habe, viel zu viel Vorwürfe und weiß ich nicht und oder dieses Fragen stellen, wenn man den Partner dann so ausfragt und so, ist es besser, nicht zu fragen, weil dann redet er schon.
Ja, genau. Wenn man Annette Hess bucht als Drehbuchautorin, dann ist doch der Druck sicherlich auch auf ihren Schultern. Das muss jetzt ein Erfolg werden.
Ja, also klar.
Oder können Sie sich davon befreien?
Nee, das kann ich nicht. Also da bin ich auch viel zu ehrgeizig oder ich will es mir selber auch immer wieder beweisen. Beziehungsweise ich frage mich dann immer, wem willst du eigentlich was beweisen? Oder warum strampelst du dich hier so tierisch ab? Also gut, die Antwort findet man ja meist gar nicht. Ne? Also wahrscheinlich ist es noch was ganz anderes.
Wir profitieren auf jeden Fall von Ihrem Wettstreit mit sich selbst immer wieder durch die erfolgreichen Formate, die Sie uns dann ja präsentieren. Und danke für das Geschenk an diesem Sonntagmorgen, uns die Zeit zu schenken, liebe Frau Hess.
Sehr gerne. War ein sehr schönes Gespräch.
Ja, fand ich auch. Vielen Dank. Bis nächsten Sonntag. Bärbel Schäfer. Tschüss.
HR3. Die mit den Lieblingssongs.